Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon und mit einer wahren Europäerin zu Gast, denn von Rumänien über Belgien, Österreich, Deutschland bis in die Schweiz reichen die Lebensstationen von Dana Grigorcia. Sie ist eine ausgebildete Journalistin, hat als Korrespondentin gearbeitet, fürs Fernsehen, fürs Radio, hat selbst Filme produziert, war Mediendozentin, aber vor allem und hauptsächlich kennt man ihren Namen inzwischen als Schriftstellerin vieler Bücher, darunter mehrere preisgekrönte Romane, weil Dana Grigorcia fantastisch erzählen, schreiben kann. Und von allem wollen wir hören in den kommenden 90 Minuten. Herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen, Frau Grigorcia.
Danke für die Einladung, Herr Scholl.
In Ihrer Heimat Rumänien wurden Sie im vergangenen Jahr hoch geehrt. Der rumänische Staatspräsident Iohannis hat Ihnen den Kulturverdienstorden im Rang eines Ritters verliehen. Was war das denn für ein Akt? Bestimmt sehr feierlich, oder?
Aha, ja, sehr. Und es ist ein sehr schöner Ort am Band, mit einem sehr schönen Band, farbig in Grün und Violett und Weiß. Und ich habe auch einen kleinen Orden, den ich tagtäglich tragen kann. Ja, es war für mich eine schöne Ehre und auch gewissermaßen eine Überraschung, weil auf meine Lesereisen durch Rumänien wurde ich, wenn es so ganz festlich wurde, als Ur-Ur-Urenkelin der Muse des Nationaldichters Mihai Eminescu vorgestellt. Ach. Und das hat mich immer amüsiert, was die Leute eigentlich sich aus einer Biografie rauspicken, oder? Dass ich die Enkelin, die Ur-Ur-Urenkelin der Muse bin, die eigentlich auch selber Dichterin war und einen Literatursalon hatte. Aber weil meine Familie in Rumänien im Besitz dieser Liebesbriefe der zwei ist, verbindet man mich mit der Muse.
Und für welche ritterlichen Dinge wurden Sie denn dann so staatspräsidentenmäßig ausgezeichnet?
Für die Literatur und für mein politisches Engagement.
Das fehlt nämlich noch, weil in Ihrem ganzen Berufsspektrum habe ich noch gar nicht erwähnt. Sie engagieren sich vielfältig gesellschaftspolitisch, organisieren Lesungen für Flüchtlinge, sind bei Initiativen zur Förderung der Zivilgesellschaft dabei, auch in Ihrer Heimat Rumänien, wo Sie sich für die Bekämpfung der Korruption einsetzen. Da haben Sie sogar mal auf der Leipziger Buchmesse eine Aktion gestartet. Man könnte Sie schon so auch als aktivistische Schriftstellerin bezeichnen, nicht?
Also als Bürgerin und als Schriftstellerin. Also mir widerstrebt es ein bisschen zu sagen, ich sei eine aktivistische Schriftstellerin, weil ich im Kommunismus aufgewachsen ist mit dieser militanten sozialistischen Literatur und immer mit den Fragen der Lehrerin, was will uns der Schriftsteller damit sagen, was lernen wir daraus? Und ich finde, Literatur ist eine ganz intime Erfahrung. Und natürlich ist sie hochpolitisch, weil sie der Ausdruck einer ganz eigenen Stimme ist. Also den hochgereckten Zeigefinger in der Literatur, den will ich bei mir nicht haben.
Ich nehme diesen Begriff offiziell zurück und entschuldige mich, Frau Grigorcia. Aber Sie sind wirklich eine Schriftstellerin, die so vielfältig aktiv ist, dass man sich automatisch fragt, wann finden Sie denn die Ruhe zum literarischen Schreiben?
Ich bin von Literatur umgeben. Ich lese die ganze Zeit. Ich lese meinen zwei Kindern sehr viel vor. Ich unterhalte mich schon zum Frühstück mit meinem Mann, dem Schriftsteller Perikles Moniudis, über Literatur. Wir haben zusammen auch einen kleinen, aufstrebenden Verlag in Zürich, den Telegramme Verlag, und lesen sehr viele Manuskripte. Ich lese auch meine Kolleginnen und Kollegen. Also es baut mich auf, die Lektüre. Ich kann nicht ohne Literatur. Ich höre mir auch sehr viele Literatursendungen im Radio an. Und ich bin in der Thomas-Mann-Gesellschaft dabei und organisiere selber Lesungen und moderiere viel. Das macht mir sehr viel Freude. Das ist nicht kräftezehrend, sondern das gibt mir sehr, sehr viel.
Das mit dem Verlag heben wir uns auf jeden Fall für später auf. Das ist nämlich auch eine wirklich ganz interessante Geschichte. Kommen wir zur ersten Musik, die Sie sich für unsere Sendung ausgesucht haben, Frau Kigorcza. Wir hören gleich eine große Stimme, die von Luciano Pavarotti. Er singt das weltberühmte Lied von Henry Mancini, Volare. Was bedeutet das Ihnen?
Ich liebe dieses Lied. Ich hatte neulich einen Traum vom Fliegen. Ich habe tatsächlich geträumt, dass ich fliegen kann und ich musste nur richtig mich halten im Flug und bin dann hinauf geflogen, habe mich auf eine Markise gesetzt und die Stadt beobachtet von oben und dann bin ich weiter geflogen. Es war eine der schönsten Träume, glaube ich, die ich jemals hatte.
Und wir spielen auch Ihre Wunschaufnahme mit dem Orchester des Teatro Comunale aus Bologna, das Henry Mancini selbst dirigiert. Volare von Henry Mancini, gesungen von Luciano Pavarotti, auf Wunsch von Dana Kigorcza, der Schriftstellerin hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk heute. Lernen wir Sie jetzt als gebürtige Rumänin kennen, Frau Kigorcza. Sie sind 1979 in Bukarest zur Welt gekommen, der Hauptstadt, noch in der sozialistischen Epoche unter Diktator Nicolae Ceausescu. Was waren das für Kinderjahre, in denen man ja natürlich noch keinen großen Blick für politische Verhältnisse vielleicht hat? Wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin behütet aufgewachsen, würde ich sagen. Aber obwohl ich in eine sehr behütete Umgebung aufgewachsen bin, habe ich sehr wohl die Stimmungen wahrgenommen. Das schildere ich ein bisschen in meinem Roman Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit. Da liegt die Protagonistin im Seitengarten unter der Laube mit dem Kopf auf dem Schoß der Mutter und es ist so dunkel, dass sie gar nicht weiß, ob sie noch da ist oder woanders, ob sie die Augen auf hat oder zu und sie fühlt sich geborgen in der Dunkelheit und wie das so beschrieben ist, merkt man eigentlich, dass das überhaupt keine sichere Atmosphäre ist, diese Dunkelheit, sondern dass die Dunkelheit ganz viele Gefahren birgt und dass es so war, ist mir auch nach und nach bewusst geworden. Also ich habe recht spät eine Sprache gefunden für das, was ich in der Zeit der Sprachlosigkeit zugetragen hat.
Was haben Ihre Eltern gemacht, Ihr Vater, Ihre Mutter?
Mein Vater war Bauingenieur und meine Mutter arabische Übersetzerin. Sie durfte auch nichts anderes studieren, weil sie eine ungesunde Herkunft hatte. Sie hatten eine ungesunde Herkunft, also sie kamen aus Familien, die Politik gemacht hatten. Der Großvater meiner Mutter ist Bukarester Bürgermeister gewesen unter dem König und hätte mit dem König ins Exil in die Schweiz fahren können. Er wurde auch eingeladen von der königlichen Familie, aber er hat es abgelehnt. Er hat gemeint, dass sich die Kommunisten nicht lange halten werden, dass sie keine Ahnung haben von Administration. Er war auch der Rektor der Rechtsuniversität. Und ich kam eben aus einer Familie von Politiker, die im Gefängnis
gewesen sind. Das heißt, ich ist dann ungesund, sozusagen, ja?
Und ja, aber das interessiert dann ein Kind nicht wirklich, es sei denn, es passieren Sachen, die es direkt tangieren. Also zum Beispiel mussten meine Eltern oft in die Schule kommen, weil ich mich verplapperte oder weil ich nicht die Hand zum Herzen führte bei der Nationalhymne oder Tiere nachahmte während der Nationalhymne. Oder also für ganz kleine Sachen, für Lappalien gab es immer Konsequenzen.
Sie waren 10 Jahre alt, als 1989 dann dieser dramatisch gewaltsame Umsturz in Rumänien stattfand. Also die rumänische Revolution war eine sehr blutige, mehr als 1000 Tote. Das Militär schoss in die Menge bei vielen Demonstrationen. Und dann gab es die spektakuläre Flucht von Ceausescu, seiner Frau. Beide wurden verhaftet im Schnellverfahren, binnen 2 Tage zum Tode verurteilt, hingerichtet, standrechtlich erschossen. Haben Sie denn als 10-jähriges Kind mit Ihrer Familie, wie haben Sie das mitbekommen oder wie wurde darüber gesprochen oder wie haben Sie das erfahren?
Im Fernsehen. Wir haben ferngesehen. Ich habe ihn auch, also Ceausescu und Elena Ceausescu, auch tot gesehen, erschossen. Das waren die ersten Bilder von Toten, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und es war für mich eine aufregende Zeit, weil dann viele Zeichentrickfilme im Fernsehen kamen.
Danach.
Also es kamen diese blutigen Bilder von der Revolution und wenn die nicht kamen, dann kamen Zeichentrickfilme. Und damit die Kinder in den Wohnungen bleiben und ich nicht rausgehen. Und ich fand es prima.
Meine, Sie haben in Ihrem Roman immer wieder diese politische Situation eingebaut und dargestellt. Und einmal in dem Roman, den Sie schon erwähnt haben, das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit. Da wird so von der arroganten Schuldlosigkeit eines Nachwendekindes gesprochen. Das müssen Sie jetzt nicht gewesen sein, aber Ihre Romanfigur ist ziemlich genauso alt wie Sie. Waren Sie so ein bisschen so ein arrogantes Nachwendekind, vielleicht als Teenager dann so mit 14, 15, 16 in dieser neuen Zeit?
Vielleicht. Es ist schwer, mich daran zu erinnern. Das ist so lange her. Es wäre jetzt eine Konstruktion. Also ich würde mir irgendwie die Wahrheit mit im Wissen dessen, was gefolgt ist, rekonstruieren, bauen. Ich war sehr, sehr viel unterwegs in dieser Zeit. Also ich habe sehr viele Opportunitäten wahrgenommen. Ich war Simultanübersetzerin im Kunstkino in Bukarest. Ich war immer ständig im Kino. Ich war ständig in der Oper. Ich war ständig im Theater. Ich war ständig unterwegs und ich war ganz viel auf Demonstrationen. Gleich nach der Wende gab es riesige Demonstrationen in Bukarest gegen die Nomenklaturisten, die diese Revolution inszeniert hatten, um sich an die Macht zu hieven, gegen Ion Iliescu. Und es gab große Demonstrationen jeden Tag, bis Ion Iliescu die Bergwerkleute nach Bukarest geholt hat, die dann die Leute verprügelt haben und diesen Demonstrationen ein blutiges Ende gesetzt haben. Also ich war sehr viel, sehr, sehr politisch auch unterwegs. Ich war dann Mitglied einer Partei. Denkt man als junger Mensch, dass das, was war, nichts mit einem zu tun hat. Aber das revidiert man nach und nach.
In diesem Roman erfährt man ganz viel über diese Zeit. Zum Beispiel auch so reale Dinge, dass nach der Wende in Bukarest sofort 288 Straßen umbenannt wurden. In Moskau seien es nur 153 gewesen, in Berlin lächerliche 80. Das haben Sie später dann alles genau recherchiert.
Ja, es hat mich sehr interessiert, wie stark ist der Veränderungswille in Rumänien, in Bukarest und nach wem benennt man Straßen? Das ist sehr wichtig, weil eigentlich lebt man in Räume und man entwickelt sich in Räume. Das hat mich auch später als Filmemacherin sehr interessiert und jetzt als Autorin umso mehr. Wie entsteht ein Raum? Was ist der ideale Raum zum Seelenwachstum? Also es hat mich sehr interessiert, wer unsere Helden sind, unsere neuen Helden. Und wen wollen wir weghaben. Das sagt sehr vieles. Die Veränderung eines Straßennamens sagt sehr vieles über die Vorstellung von dem Leben, das man führen möchte.
Im Roman passiert dann noch was ganz Tolles für die junge Heldin. Victoria heißt sie übrigens. 1992 kam nämlich tatsächlich der damalige King of Pop nach Bukarest, Michael Jackson. Und Victoria erlebt die Ankunft mit 70.000 Menschen allein, als der Star in Bukarest eintritt. Ich meine, Sie waren damals 13 Jahre alt, Frau Gigorcia, und ein erklärter Fan. Haben Sie das selbst erlebt?
Nein, eben nicht. Ich erlebe vieles in meinen Romanen, was ich selber nicht erlebt habe. Das ist vielleicht manchmal auch ein Antrieb, um zu schreiben, etwas nachzuholen. Also ich habe es mir sehr lebhaft vorgestellt. Die Preise für diese Tickets waren sehr, sehr hoch. Und ich habe mich nicht getraut, mir ein Ticket zu wünschen.
Aber meine hatten Sie Eltern auch gleich zwei gefragt, Kassetten mit dem Dangerous-Album?
Ja, so
wie die eins zur Reserve, wie die Victoria. Ja?
Hatte ich tatsächlich. Und dann hatte ich auch die CD, als sie rauskam. Aber dieses Konzert habe ich nicht persönlich erlebt. Ich hatte dann eine schöne Erfahrung in Basel bei einer Lesung. Bei Buch Basel kam der Tonmann zu mir und sagte, ach, Sie beschreiben es genau so, wie es war, weil ich Tonmann war auf dieser Dangerous Tour.
Ach.
Und ja, und ich habe es abgelehnt, für dieses Konzert in Bukarest zu arbeiten, weil für den Strom dieses Konzerts wurde der Strom aller umliegenden Dörfer abgeschaltet. Genau. Und dann wollte ich kündigen, aber ich war dennoch zu neugierig und bin trotzdem zu diesem Konzert gegangen. Und es war genau so, wir haben es zusammen erlebt. Und ich habe mich sehr gefreut, weil dass es genau so war.
Jetzt haben Sie schon ein wenig erzählt, wie vielfältig Sie interessiert waren als junge Frau. Wann kam denn die Literatur in Ihr Leben, die Bücher, oder war sie immer schon da?
Seit ich mich erinnern kann, ich habe mir sehr viele Geschichten angehört. Meine Großmutter hat mir vorgelesen, Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Oh. Ja, vielleicht hat sie es mir nur eine Woche lang gelesen, aber ich so zurückdenken meine ich, das sei meine ganze Kindheit so gewesen. Sie hätte es mir in Schleife vorgelesen. Und sobald ich selber lesen konnte, habe ich querbeet gelesen. Also meine Eltern hatten einen Raum, den nannten sie Bibliothek, voller Bücher. Also alle Familien, die ich in Bukarest kannte, hatten den einen Raum, die Bibliothek. Und wenn man eine Familie besuchte, dann wurde man unweigerlich durch die Bibliothek geführt und man bekam die Bücher der Familie zu sehen und durfte sie in den Händen halten oder ausleihen. Und Bücher haben damals eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Vor allem gab es sehr viele verbotene Bücher, die Samizdat, es gab sehr viele. Und das habe ich selber nicht erlebt, aber in den Erzählungen meiner Familie, meiner Eltern, meiner Großeltern, und sie haben mir diese Sehnsucht nach der Lektüre mitgegeben und diese Dringlichkeit, jeden Tag zu lesen, jeden Tag zu erfahren, jeden Tag diese Fenster zur Welt zu öffnen durch die Bücher. Und ich habe viel Cervantes gelesen, Dumas, Jules Verne als Kind und auch all die Rumänen. Also ich kenne all die Rumänen aus der Zwischenkriegszeit, alle, die im Kommunismus geschrieben haben und auch kollaboriert haben. Das hat mich dann sehr, sehr enttäuscht zu erfahren nach der Wende, dass viele meiner Lieblingsschriftsteller miese Kollaborateure gewesen sind. Und ich habe mich dann auch gefragt, was das mit meinem Lektüregenuss macht. ob ich die weiterhin lesen kann oder nicht, ob da vielleicht etwas von ihrem schlechten Charakter in den Büchern zu spüren ist oder nicht. Das sind so Fragen, die mich bis heute begleiten. Aber ich war eine begeisterte, schon immer eine begeisterte Leserin.
Sie haben 1998 dann in Bukarest zu studieren angefangen, Germanistik und Niederlandistik, gleich zwei fremdsprachige Fächer. Beim zweiten stützt man, aha, Niederlande, Holland. Darüber unterhalten wir uns, Dana Grigorcia, im zweiten Teil der Zwischentöne. Wir wollen nämlich jetzt noch genug Zeit haben für die nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Ennio Morricone aus dem Film Es war einmal in Amerika hören wir den Titel Amapola. Was hat's denn damit auf sich?
Ich liebe Ennio Morricone und die Filmmusik und diesen Film Once Upon a Time in America mit Robert De Niro, wie er sich an diese Freundschaft erinnert und wie er mit Ernüchterung feststellt, dass er betrogen wurde von seinem besten Freund, und diese Musik transportiert die ganze Melancholie.
Mit Joachim Scholl und der rumänisch-schweizerischen Schriftstellerin Dana Grigorcia. Eine knorrige Stimme erklingt jetzt auf ihren Wunsch hin, Frau Grigorcia. Paolo Conte mit einem seiner schönsten Hits, Via Con Me. Sie haben in ihrem jüngsten Roman ihn singen lassen. Diesen Song von einer fröhlichen Reisegruppe in Italien, darauf kommen wir später noch. Ich kriege bei diesem Lied immer sofort gute Laune. Sie auch?
Unbedingt, unbedingt. Und ich liebe auch den Text. Weg, weg, weg mit mir, komm weg mit mir. Geh diese ungewisse Liebe ein und verpasse sie für nichts in der Welt.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore.
Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die heute an die rumänisch-schweizerische Schriftstellerin Dana Grigorcia gehen. Mit Paolo Conte haben wir die Stunde begonnen. Vorhin waren wir noch in Bukarest. 1998 haben Sie zu studieren angefangen. Und jetzt kommen wir langsam zur Europäerin Dana Grigorcia mit Germanistik und Niederlandistik. Niederlandistik denkt man, oh, wie kam es denn dazu? Holländische Literatur und Sprache?
Ja, also ich hatte eine Freundin, die gerade aus Holland kam und die mir so vorgeschwärmt hat von der holländischen Literatur, von Harry Mulisch, von ihren Abenteuern in Holland und auf den Inseln und beim Fahrradfahren, dass ich gleich niederländisch angekreuzt habe an der Uni. Und ich konnte auch ganz schnell niederländische Bücher studieren. Und was sehr wichtig war, die Bibliothek war fast immer leer. Also ich war fast immer alleine in der Bibliothek, weil kaum einer Niederländisch studiert hat. Und sonst in den anderen Bibliotheken musste man sehr lange anstehen für Bücher. Man musste die Bibliothekarin bestechen, man musste ihr Blumen bringen.
War es vielleicht anders in der germanistischen Abteilung? Ich meine, das Deutsche, wie kam denn das zu Ihnen?
Deutsch,
durch die Literatur?
Na, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich mit einer Fremdsprache aufwachse. Mein Vater hatte noch die französische Schule besucht, die aber von den Kommunisten geschlossen wurde, weil sie ihnen zu bourgeois war. Und diese deutsche Schule ist in Bukarest offen geblieben, weil es eine deutsche Minderheit gibt. Aber man musste den Beweis deutschen Blutes erbringen, angenommen zu werden. Und wir haben einen Stammbaum, der bis im Mittelalter reicht. Und auf einer Ast ganz weit oben hat mein Vater eine Anin Sota gefunden mit Doppel-T. Und dann hat der Schuldirektor gesagt, Doppel-T, alles klar, das ist Deutsch. Und so habe ich mich in die deutsche Schule reingeschlichen als Nicht-Deutsche. Ich hatte da auch immer Angst, entlarvt zu werden, weil die rumäniendeutsche Lehrer, die aus Transsilvanien kamen, aus Banat, sie kamen aus einer sehr kleinen Community und sie kannten einander. Also habe ich sehr fleißig gelernt und auch immer sehr, sehr viel gelesen, wollte immer als besonders deutsch rüberkommen, hatte eine Familienfreundin, die aus Salzburg kam und die mit mir Deutsch geredet hat auf Spaziergänge. Und da wurde ich in der Schule ausgelacht, weil ich mit österreichischem Akzent gesprochen habe damals.
Aber Niederländisch konnten Sie dann auch richtig sprechen. Also die erste außerrumänische Station war jetzt nicht Deutschland oder Österreich, sondern ein Postgraduiertensemester in Gent, jetzt also Belgien.
Ja, es war ein Erlebnis. Jede fremde Sprache öffnet so viele Türen zu neuen Erlebnissen. Und ich habe dann mit der niederländischen Sprache auch Theaterregie studiert in Brüssel. Nach Gent war ich in Brüssel und ich habe 2 Jahre lang Theater- und Filmregie studiert und bin mit einem Schulbus durch ganz Belgien und Holland herumgefahren und habe Theatervorführungen, Aufführungen besucht. Es fiel mir ganz leicht, Niederländisch zu sprechen, weil wenn man unbedingt kommunizieren möchte mit den Leuten, dann ist die Sprache eben ein Mittel zum Zweck. Und
hat sich damals schon so der Journalismus abgezeichnet? Sie haben dann in Österreich noch einen Masterstudiengang Journalismus absolviert und dann ging es relativ schnell los, so mit der Fernseh- und Radiojournalistin Dana Grigorcza.
Ja, ich wollte mich in allem ausprobieren. Also eigentlich war ich schon immer eine Abenteurerin. Und es war ganz klar, dass ich Journalismus studiere nach dieser Erfahrung in der Diktatur. Da gab es plötzlich ganz viele Journalisten, die aus ganz unterschiedlichen Metiers kamen. Also Bauingenieure wurden Journalisten, Ärzte wurden Journalisten, Schlagersänger wurden Investigativjournalisten. Alle wollten berichten, alle wollten aufdecken, alle wollten der Demokratie zudienen. Und es hat mich sehr interessiert, eben wie erreicht man diese Objektivität und wie kommuniziert man über unterschiedliche Kanäle. Und ich habe es aus Neugierde studiert. Und ich habe in Krems an der Donau Qualitätsjournalismus, so wie es schön hieß, in Österreich studiert und wurde in allen Bereichen ausgebildet, also Radio, Fernsehen, Zeitung, Online. Und dann wurde ich angeworben von der Deutschen Welle, habe da gearbeitet, von Arte, habe auch in Straßburg gearbeitet, beim Fernsehen, vom Kurier, von der Zeitung. Damals hatten sie einen ganz dicken Kulturteil mit 15 Angestellten. Da habe ich auch in Wien gelebt, ein Jahr lang, und bei der Zeitung gearbeitet. Aber es war einfach Neugierde, um zu schauen, wie berichtet wird über das Leben. Aber diesen Bereich habe ich dann irgendwann verlassen, weil ich bemerkt habe, dass ich die Neigung habe, mir Geschichten auszudenken. Und das habe ich nicht ausgelebt im Journalismus, aus ethischen Gründen. Aber es war sehr, sehr schwer, mich zurückzuhalten, weil mir die Geschichten, die ich hätte schreiben können, spannender vorkamen als das, was mir in der kurzen Zeit der Recherche möglich war, zu fassen.
Gleich kommen wir zur Literatur, Dana Grigorczyk, aber ich muss noch ein bisschen Sie ausfragen, weil Sie
ich
waren
dränge
auch
immer zur Literatur.
Ja, wir kommen da ganz schnell hin, aber Sie waren auch Deutschland-Korrespondentin, habe ich gelesen, für das rumänische Fernsehen. Das stelle ich mir auch spannend vor.
Ja.
Was haben Sie da gemacht? Also fürs rumänische Fernsehen über Deutschland berichtet.
Ja, über die deutsche Politik, über Themen aus Deutschland, alles, über alles Mögliche. Es gab Live-Schalten. Ich hatte entweder einen...
Von wo aus haben Sie das gemacht?
Von Berlin.
Von Berlin aus.
Von Berlin aus. Ich hatte entweder einen Kameramann, der mir zugeschickt wurde, oder sie haben mein Foto eingeblendet und ich habe eine Telefonschalte gemacht.
Das heißt aber auch so, den Kontakt zur Heimat nach Rumänien haben Sie eigentlich immer gehalten, also auch als jetzt professionelle Journalistin. Also ich meine, die Medien haben sich ja auch in Rumänien dann rasant entwickelt. Ich meine, inzwischen ist es EU-Land, NATO-Mitglied. Das war ja auch für Ihre Heimat eine spannende Zeit.
Sehr. Und was schön ist, ist, dass man sich in Rumänien sehr schnell vernetzen kann. Also ich habe sehr, sehr viele Freunde, die im Journalismus arbeiten. Und wenn ich mich zu einem Thema informieren möchte, dann brauche ich nur eine WhatsApp zu schreiben. Dem Cătălin Tolontan zum Beispiel, dem fantastischen Investigativjournalisten. Und es ist ganz einfach in diesem Medium zu bleiben, weil es braucht da Journalisten und es gibt auch sehr viele, die mit sehr viel Idealismus in diesem Bereich arbeiten. Für sehr wenig Lohn, unter sehr widrigen Umständen, weil es gibt immer wieder großen Druck von der jetzigen Regierung, von den Monopolisten. Es ist sehr wenig Raum geblieben für unabhängigen Journalismus. Aber ich unterstütze zum Beispiel Casa Journalistului, diese unabhängigen Journalisten, die für sehr wenig Geld und mit großem Enthusiasmus und unter großen Risiken die Demokratie unterstützen mit ihren Berichterstattungen.
Ich muss mal ganz doof zwischendurch fragen, Frau Grigorczyk, in welchen Sprachen haben Sie eigentlich geschrieben? Auf Rumänisch, auf Deutsch, auf Niederländisch?
Auf Französisch auch.
Auf Französisch?
Ja. Also, ich habe mir auch überlegt, als ich... meinen Sie literarisch jetzt?
Nein, einfach als Journalistin damals.
Ja, als Journalistin habe ich auf Rumänisch für die Rumänen geschrieben und berichtet, auf Deutsch
für
die Deutsche Welle, ja, und für den Kurier, als ich gearbeitet habe, und auf Deutsch und Französisch bei Arte in Straßburg. Also je nachdem, wenn ich adressieren musste.
Es hätte jedenfalls eine schöne europäisch-internationale Journalistenkarriere werden können, aber Sie haben schon gesagt, es hat Sie zur Literatur gezogen, Sie wollten Schriftstellerin werden und dass Sie eine sind, das hat sich gleich mit einer ersten Veröffentlichung gezeigt. 2002, da waren Sie 23, das waren Reiseerzählungen und der damalige Präsident der rumänischen Schriftstellervereinigung, habe ich nachgelesen, der sprach damals schon von einem funkelnden Stern am Himmel der rumänischen Literatur.
Ja.
Und der wollten Sie sein?
Ich war sehr überrascht, dass ich so viel Lob bekam für diese Reiseerzählungen, die ich eigentlich gar nicht für eine Publikation geschrieben hatte, sondern es waren Tagebucheinträge. Und dieses Tagebuch habe ich dann einem Freund ausgeliehen und... Der Freund wollte mir eine Überraschung machen und hat mein Tagebuch dieser großen Literaturzeitschrift des rumänischen Schriftstellerverbandes Romania Literară zugeschickt. Und ich bekam einen Anruf nach Hause aus der Administration von der Sekretärin, ja, wann kommen Sie endlich Ihr Honorar abholen? Und
da
ich fragte, ja, wofür, ja? Wofür denn? Und ja, für Ihr Tagebuch, wir haben es gedruckt. Und ich habe einen großen Schrecken gehabt, dass Sie mein Tagebuch gedruckt haben, mein Tagebuch, an dem ich mich nicht mehr erinnerte, also so genau erinnerte. Ich wusste nicht mehr, wie intim er war und ich hielt ihn auch nicht für Literatur. Es waren einfach Einträge, sehr private Einträge. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen, habe diese Zeitschriften wieder, also gesucht, habe darin geblättert und mein Tagebuch darin gefunden und mit einer hymnischen Einführung. Und dann bin ich in die Redaktion gegangen, um mein Honorar zu holen. Und ich kann mich erinnern, ich bin durch diesen dunklen Gang gelaufen. Es war so ein altherrschaftliches Haus, aber eben die sehr, sehr schwach beleuchtet, noch aus dem Kommunismus sehr heruntergekommen. Und ich öffnete die falsche Tür und vor mir standen ganz viele Schriftsteller, die ich aus meinen Lehrbüchern kannte. Und sie saßen zu Tisch und haben zusammen gegessen. Und dann rief der eine mit vollem Mund, komm herein, funkelnder Stern, setz dich hin und greif zu.
Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Aber ja, und wie dieser funkelnde junge Stern dann aufging, davon erzählen Sie uns nach der folgenden Musik, Frau Gigoccia, von Gioachino Rossini, den Sie sich gewünscht haben, das Duett Serva Servo aus seiner Oper Il Turco in Italien wollen wir für Sie spielen. Was verbinden Sie denn damit Schönes?
Ich liebe Rossini, ich liebe die Oper, ich bin ein großer Opernfan, ich bin vis-à-vis von der Oper in Bukarest aufgewachsen und ich habe immer die Nähe zur Oper gesucht, überall wo ich gewohnt habe. Und dieses Lied ist so lustig, weil es geht um Verführung und es geht um Missverständnisse. Die Italienerin will den Fremden, den Türken verführen, er will sie verführen. Und jeder glaubt, dass ihm die Verführung gelingt. Aber sie fallen sich in die Arme, weil es beide wollen.
Und es singen Simone Alaino und Sumi Jo.
Amabile Vicento, son davvero fortunato d'incontrare si vago oggetto.
Oh, Dio mio, per favore, ti adorare, oh, signore, così pien di civiltà, così pien di civiltà.
Son sorpreso.
Serva, Servo aus der Rossini-Oper Il Turco in Italia. Unser Gast heute in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk, Dana Grigorcia, hat sich dieses Duett gewünscht. Und während wir der Musik zuhörten, erzählt sie so nebenbei, dass sie auch als Statistin bei der Züricher Oper arbeitet.
Ja.
Ist ja ein Ding.
Ich liebe es, zur Figur zu werden. Also wenn ich meine Figuren im Roman ein bisschen alleine lassen möchte, wenn ich mich ein bisschen distanzieren möchte von meinen Figuren, dann gehe ich in die Oper und werde selber zur Figur.
Und das geht mit der Arbeit als Schriftstellerin, tagsüber schreiben, sich um die Kinder kümmern, abends in die Oper gehen, geschminkt werden und 2-3 Stunden auf der Bühne stehen?
Es ist eine willkommene Abwechslung und mein Sohn übrigens hatte jetzt auch eine Statistenrolle. Er war der kleine Oreste in Iphigenie und Torrid. Und er hat mich sehr damit beeindruckt, wie brav er allen Anweisungen des Regisseurs folgen konnte, dass er die ganze Oper lang auf der Bühne war und sehr, sehr auf die Opernsänger reagiert hat. Also er war tatsächlich, ich habe vergessen, dass er mein Sohn ist. Ich dachte, ich bin voll in die Geschichte eingestiegen. Und das mache ich auch sehr gerne. Also ich werde auch sehr gerne zu einer Figur. Ich werde gerne zur Mutter von der kleinen Julia in I Capuletti e i Montecchi, in Romeo und Julia. Zu einem Brunnengeist, zu einer Blinden in der Stadt der Blinden, zu einer Balldame im Schwanensee. Und ich liebe es zu beobachten, wie sich der Mensch verwandelt mit der Kunst. Also wie wir uns alle verwandeln, wenn wir aus der Dunkelheit der Kulisse über diese Trennlinie von Dunkelheit, von Geborgenheit auch ins Rampenlicht gehen. Wie man zur Figur wird, wie man zum Gefäß wird für all diese Emotionen und wie man da die künstlerischen Intentionen verkörpert. Und das trägt mich sehr. Ich übe mich auch in der Bewunderung, also als Nebenfigur. Ich bin ja da nicht die Hauptfigur, es sei denn, ich bin eben die tote Mutter in Romeo und Julia. Da war ich tatsächlich eine der Hauptfiguren, weil ich war dramatisch geschminkt, tot auf der Drehbühne. Und die Bühne hat sich gedreht und gedreht und gedreht und man hat mich die ganze Zeit gesehen, einfach als Erinnerung an diese Schrecken, die die Liebenden nicht zueinander kommen lässt, lassen. Und sonst bin ich eben eine kleine Nebenfigur und ganz nah den großen Künstlern.
Jetzt müssen wir aber wirklich zur Hauptfigur kommen. Nicht in Ihrer Romane, sondern Sie als Hauptfigur, als Romanschriftstellerin, Frau Gregorcza, die Sie nämlich sind. 2011, wir machen jetzt einen Sprung, ist Ihr erster Roman erschienen, gleich auf Deutsch. Sie haben sich entschlossen, das ist meine Literatursprache. Ich kann das immer so gar nicht fassen, in einer fremden, erst gelernten Sprache Literatur zu schreiben. Wundere ich mal Wladimir Nabokov oder so, aber auch bei Ihnen. Das ging Ihnen leicht von der Hand?
Ja, das war ein Wagnis. Ich wollte nach meinem Debüt in Rumänien etwas ganz Wagemutiges tun. Und dann habe ich mir überlegt, die Sprache zu wechseln. Einfach um zu sehen, wohin mich das führt, was es mit meiner Sprache macht, ob ich bestimmten Themen dann näher komme, weil ich mich nicht mehr vor Tabubrüche fürchte. Es war einfach ein Versuch und ich habe mir überlegt, soll ich Deutsch wählen oder Französisch? Und ich habe mich für die deutsche Sprache entschieden, dann auch, weil ich die deutschen Länder bereist habe, in Österreich gewohnt habe, dann später nach Deutschland kam und jetzt in Zürich wohne. Also es war dann naheliegend, dass ich in eine Sprache spreche, die meine Umgebung, meine nächste Umgebung verstehen kann. Aber ich habe immer sehr großen Respekt vor der Sprache. Ich atme flach beim Schreiben. Ich habe Angst und Freude zugleich und das lässt mich manchmal ganz viel Schwung holen, also in Schwung kommen, in einen Schwung kommen, weil wenn mir etwas gelingt, wenn es mir gelingt, die Worte in so einer Zusammenstellung zu bringen, dass der Satz schwebt, wenn ich das Bild, das ich vor Augen habe, tatsächlich fassen kann durch die Sprache, dann komme ich so richtig in Schwung und habe eine sehr große Befriedigung.
Für Ihre Belletristik jedenfalls sind die Worte des rumänischen Präsidenten der Schriftstellervereinigung ja voll aufgegangen vom funkelnden Stern. Soweit ich gesehen habe, gibt es kein einziges schlechtes, böses Wort über Ihre Bücher, Frau Grigorcza. Preise auch für jedes Buch, durchweg Begeisterung über die Originalität der Geschichten, über die Sprache, die Art, wie Sie auch über Rumänien schreiben. Kommt immer wieder vor, es gibt von dem Wenderoman, hatten wir es schon kurz, dem primären Gefühl der Schuldlosigkeit. Mein Liebling ist zugleich der düsterste, die nicht sterben, heißt er. Da geht es um die wohl bekannteste historische Figur Rumäniens, den Grafen Dracula. Und da wird ein richtiges, blutrünstiges Fresko aufgemacht. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, uns über diesen düsteren Grafen zu unterhalten. Vielmehr ist es vielleicht schöner, gleich zum jüngsten Buch zu kommen. Das ist nämlich eins, wo ich sagen würde, beschwingt, federleicht, das Gewicht eines Vogels beim Fliegen, heißt es, aber wieder mit einem realen rumänischen Bezug. Es geht um einen Künstler aus Rumänien, der nach New York reist in den 1920er Jahren und dort unversehens mit der amerikanischen Zollbehörde in Konflikt kommt. Und ich habe gelesen, dass das einen realen Grund hat, also ein Vorbild. Das hat sich tatsächlich zugetragen, so eine Geschichte. Erzählen Sie die uns mal.
Ja, es ist die Geschichte von Konstantin Brâncuși, der sein Werk, das übrigens eines der teuersten modernen Kunstwerke aller Zeiten ist, beim amerikanischen Zoll als Gebrauchsgegenstand verzollen musste, weil es ihm nicht als Kunst anerkannt wurde. Er hat dem amerikanischen Staat den Prozess gemacht, ermutigt auch von seinen Künstlerfreunden, und er hat diesen Prozess tatsächlich gewonnen. Und bei diesem Prozess ging es darum, was Kunst überhaupt ist. Warum soll dieses Stück Eisen Kunst sein? Was macht die Kunst mit uns? Wozu befähigt uns Kunst? Und wie geht es dem Künstler, der so einen Prozess erlebt um seine Kunst? Es geht auch um die Gefühle eines Künstlers, wenn er sein Kunstwerk veräußerlicht hat, wenn er es in die Welt gesetzt hat und zusieht, wie die Menschen darauf reagieren. In dem Roman geht es um diesen Vogel, in dessen Leib sich die Zuschauer, die Menschen, die näher treten, um es zu beobachten, um es sich anzusehen, sich spiegeln. Also Kunst ist immer ein Spiegel für den Betrachter. Aber ich wollte eigentlich nicht unbedingt einen Brâncuși-Roman schreiben, sonst hätte ich den Helden auch tatsächlich Konstantin Brâncuși genannt und nicht Konstantin Avis. Ich wollte einen Künstler und einen Künstlerin-Roman schreiben über die Fragen, wie und woraus die Kunst entsteht und inwiefern wir unser Leben plündern für die Kunst und was uns die Kunst zurückgibt.
Und nun erzählen Sie, wie es diesem Künstler in New York ergeht, eben durch die Brille einer Künstlerin, einer anderen Schriftstellerin, einer Frau in der Gegenwart, die diese Geschichte in einem Buch erzählen will. Und dazu reist sie nach Italien, ans Meer, mit Sohn und Kindermädchen, in einem vornehmen Hotel, wird Quartier bezogen. Und aber ich habe beim Lesen gedacht, das ist so eine wunderbare, flirrende Somerset Maugham-Atmosphäre. Also Bella Italia, Sonne, Luft, Luxus auch. Und alles ist so von Kunst durchzogen. Und die Erzählerin, wie es einmal heißt, möchte geradewegs zum Eigentlichen gelangen, zum Sinn der Kunst. Außenrum soll es schön sein, oder?
Ja, sie versucht es sich schön zu machen, und man geht mit und fühlt diese Gerüche und die Düfte, die füllt sein Auge mit dem Meer, mit dieser Atmosphäre in der italienischen Stadt, tatsächlich im Frühling, also es ist eigentlich Ende Februar, aber für sie, die aus der Schweiz kommt, ist es fast schon Sommer. Alles blüht und sie übt sich darin, das Schöne, das Wohlproportionierte, das Inspirierende zu sehen, aber so gut geht es ihr nun auch wieder nicht. Also sie ist, sie hat ihre Konflikte, sie ist mit ihrem Sohn da, sie hat ein schlechtes Gewissen ihrem Kind gegenüber, sie ist eifersüchtig auf das Kindermädchen, das so eine gute Beziehung zum Kind aufbaut. Sie sucht nach ihren Sätzen, nach ihren Wörtern. Sie wacht nachts auf. Sie plagt sich auch beim Schreiben, aber es ist beschwingt erzählt, so dass man bei einem schnellen Lesen meinen könnte, mit ihr Inspiration geht alles ganz leicht und man ist beglückt. Diese Figur hat tatsächlich sehr vieles gemein mit der Figur aus Die nicht sterben, aus dem Dracula-Roman. Da geht es auch um eine Künstlerin, die das Schöne sehen möchte, die sich inspirieren lassen möchte und vieles auch übersieht. Und was übersieht eine Künstlerin, was die Leserinnen und Leser dann beim Lesen merken.
Wenn Sie es jetzt schon ansprechen, dann kommen wir doch nochmal vielleicht zurück zu dem Grafen Dracula aus dem heiteren Italien, dann ins finstere Transsilvanien. So will ich denn die Wirrnisse um die Dracula-Legende ein für alle Mal klären, sagt diese Künstlerin in diesem Roman. Und das ist ein Buch, ja, das man auch wirklich als Geschichtsbuch lesen kann. Diese dieses gräuliche historische Vorbild, der Fürst Vlad aus dem 15. Jahrhundert, genannt der Pfähler. Ich will da nicht so ins Detail gehen. Sie gehen in dem Roman sehr ins Detail, Dana Grigorta. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, Mensch, die vornehme, feine, beschwingte Dana Grigorta beschreibt uns hier so ein Folterfresko. Aber gleichzeitig ist es wieder ein Roman über das aktuelle Rumänien auch geworden, so als Gleichnis, dass diese Figur heute immer noch so eine große Rolle auch im kollektiven historischen Gedächtnis der Rumänen spielt.
Herr Scholl, Sie führen mich auf Glatteis, weil ich eigentlich immer dagegen ankämpfe, die Deutungshoheit über meine Bücher zu behalten. Ich immer froh bin, wenn ich die Interpretationen anderer mitbekomme. Aber wenn ich da etwas darüber sagen könnte, auch als Leserin, jetzt nicht als Autorin. Ich würde sagen, dass es nicht nur um Rumänien geht, dass die Autorin Dracula dort gelassen hat, wo man ihn wähnt, nämlich Transsilva, hinter dem dunklen Wald. Aber Dracula ist längst hier unter uns. Dracula ist überall da, wo die Menschen sich verführen lassen, wo die Menschen diese Bereitschaft aufbringen, düsteren Figuren Macht abzugeben. Und das ist jetzt auch in Deutschland recht aktuell, nicht wahr? Und nicht nur in Deutschland, auch in Amerika und in vielen Gegenden der Welt. Also Dracula ist nicht mehr nur in Rumänien, er ist längst mit dem Schiff, mit den, mit all.
In einem Sarg übers Meer gekommen.
Übers Meer gekommen und er ist überall da, wo man ihn reinlässt.
Hören wir noch einmal Musik, Dana Grigorta. Musik, wie ich gehört habe, die bei ihren Lesungen gespielt wird.
Ja,
nämlich
ich liebe
den alten Ragtime-Meister Scott Joplin. Wie denn das?
Genau, ich trete oft mit einer begnadeten Konzertpianistin auf, mit Anna Silvestro, und wir haben so ein Literatur- und Musikprogramm zusammengestellt, auch für das neue Buch. Und The Entertainer, oder was haben Sie gewählt? Maple Leaf Rag.
Genau, von
Maple
ihm selbst
Leaf gespielt. Rag, das ist so schön, ja. Und Das war ein Gassenhauer. Und es führt uns in die Zeit des Stummfilms. Mit diesem Musikstück wurden sehr viele Stummfilme untermalt. Und um Stummfilm geht es zum Teil auch in meinem neuen Roman.
Joplin, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, gespielt für unseren Gast, die Schriftstellerin Dana Grigorcza. Gerade haben Sie gesagt, dass dieser Scott Joplin mit dieser Musik oft als Stummfilmuntermalung benutzt wird. Und in Ihrem neuesten Roman spielt das eine Rolle. Das müssen Sie uns noch ein bisschen erklären.
Ja, der Bildhauer Konstantin Avis, der geht gerne ins Kino und lässt sich von den vielen Gesichtern inspirieren. Im Stummfilm haben die Gesichtsausdrücke eine sehr, sehr große Rolle gespielt und der Film war damals international, weil er konnte überall auf der Welt verstanden werden. Die Mimik, die war damals international und die Menschen haben diese Mimik mitgenommen. Also sie haben beim Rausgehen aus dem Kinosaal Mimiken zitiert. Und inwiefern das inspiriert hat und wie das alles auch die Schriftstellerin inspiriert, wie eben dieser Schaffungsdrang durch alle Künste hindurch geht und wie der Wille zur Formfindung und zum Ausdruck durch alle Künste hinweg geht, davon handelt der neue Roman.
Und an dieser Stelle will ich auch darauf hinweisen, dass mit mir die Deutschlandfunk-Lesezeit auch Witterung aufgenommen hat. Demnächst lesen Sie für uns aus diesem neuen Roman Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen im April hier in unserem Programm. Jetzt müssen wir aber noch unbedingt, Frau Grigorcza, auf die Schweizer Verlegerin Dana Grigorcza kommen. Sie leben ja in Zürich, sind verheiratet mit einem ebenfalls renommierten Schriftsteller Pericles Moniudis. Gemeinsam haben sie erst ein E-Magazin im Netz gegründet, Telegramme, und inzwischen gibt es einen richtig eigenen Verlag. Das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene. Wie kam es denn dazu?
Ja, wir sind sozusagen an der Quelle, weil wir wissen, wer gerade einen Roman schreibt unter den Kolleginnen und Kollegen. Wir lesen unsere Kolleginnen und Kollegen. Und es ist naheliegend, dass wir das machen. Und ich bin auch in Berlin und bekomme mit, wie gefährlich es anderswo ist, wenn man schreibt oder wenn man verlegt. Und denke, wenn es so leicht ist und wenn man nicht mit dem Leben bezahlen muss und wenn man auch nicht wirklich in die Ruin getrieben wird dabei, dann sollte man es unbedingt machen. Und
aber es ist ja auch ein ganz schöner unternehmerischer Aufwand. Man braucht einen Vertrieb, man muss drucken, vertreiben.
Und wir machen die Covers. Und jetzt ist es besonders schwierig, weil beide, sowohl ich als auch Pericles, neue Romane haben. Pericles neuer Roman Der tiefblaue Traum ist jetzt im Rambaud-Verlag erschienen und meiner eben jetzt auch gleichzeitig mit Paris. Und wir haben jetzt auch ein Telegramme-Programm für den Frühling, ein Gedicht, ein Lyrikband diesmal tatsächlich vom Satiriker Jan Cornelius, Gedichte für Groß und Klein. Und besonders das eine Gedicht, fällt mir immer wieder ein bei Interviews, sagt der Esel zum Autor: Dein Buch kommt mir hässlich vor, denn es hat kein Eselohr.
Oh, wie süß.
Und ich denke, ein Buch ist immer nur so klug wie sein Leser, oder? Und deswegen wünscht man sich ganz kluge, empathische Leserinnen und Leser. Wir haben zweisprachige Gedichte gedruckt von Angelika Overath. Sie hat auf Romanisch und auf Deutsch, also sie hat Gedichte auf Romanisch geschrieben und sie sich auf Deutsch übersetzt und hat die Poetik zwischen den Sprachen gesucht. Wir haben einen tollen Debütroman von der Sarah Wegmann Sirma, der in Pakistan beginnt, über Zürich führt und im Hongkong der Zukunft endet. Also wir machen auch da viel Wagemutiges. Und es macht viel Freude, weil dieser stetige Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern, das ist eine Selbstverständlichkeit, weil wir selber als Schauspieler, als Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind wir Gastgeber, wir laden die Leute in unsere Welten ein. Und diese Gastgeberfunktion haben wir uns über unsere Bücher hinaus beibehalten. Wir organisieren in Winterthur zum Beispiel bei Zürich ein Café de Flore, eine Debattenreihe zu Kulturthemen, zum Beispiel zum Thema Kunst und Versehrtheit oder Tanz oder Kinder und Humor. Und eben diesen Verlag, der so überraschend gut funktioniert. Also unsere Bücher sind in allen Schweizer Buchhandlungen zu finden und sind auch im deutschsprachigen Raum bestellbar bei den Lieblingsbuchhändlern.
Das wäre meine letzte Frage jetzt. Dana Grigorta, in ihrer Heimat Rumänien hat man sie zum Ritter geschlagen. Inzwischen sind sie schon lange Schweizer Staatsbürgerin. Und wenn man sich die zig Preise, Auszeichnungen, Ehrungen zum Maßstab nimmt, die ihnen im Land zuteil wurden bislang, könnte man sagen, die Schweiz liebt ihre Dana Grigorta inniglich. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, das es wird mir ganz warm ums Herz. Ja, tatsächlich, schon ab dem ersten Roman wurde ich in Rezensionen als Schweizer Schriftstellerin genannt. Und ich hatte damals nicht mal, ich weiß nicht mehr, welchen Aufenthaltsstatus ich hatte, aber ich wurde schneller durch die Literatur integriert als durch die Bürokratie. Mhm.
Alles Gute Ihnen, Dana Grigorta, und vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk.
Danke Ihnen, Herr Scholl.
Mit einer berühmten Filmmelodie wollen wir schließen. Alle kennen diese Zither aus dem Dritten Mann, das Harry Lime-Thema, gespielt von Anton Karasch. Sagen Sie uns noch ein paar Worte dazu?
Ja, es ist ein Film mit Orson Welles, der Dritte Mann, und es geht um auch um eine Freundschaft, auch um eine enttäuschte Freundschaft und wieder um das Thema, das mich beschäftigt in allen meinen Büchern, um die Liebe.
Und das waren dann die Zwischentöne für diese Woche. In der nächsten empfängt meine Kollegin Maya Elmenreich die Gesangspädagogin Judith Kampus. Wir wünschen Ihnen allen noch einen schönen Tag, eine hoffentlich ebensolche Woche. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.